Es ist mir ein unwahrscheinliches, come a little closer. Es ist mir ein unwahrscheinliches Vorrecht, ganz liebe Freunde von mir und meiner Familie vorzustellen. Das sind Dolf und Sulia Kleinhans aus Südafrika. Ich habe Dolf und Sulia auf eine wirklich besondere Art und Weise kennengelernt. Vielleicht erzähle ich gleich die Geschichte. Ich war 1993 in Südafrika, das heißt, es ist 26 Jahre her. Und ich bin mit einem Freund zusammen den Tafelberg nach oben gewandert. Das ist so eine Steilfront, wo so ungefähr 800 Meter nach oben geht. Und als wir nach 6 Stunden Kraxeln oben angekommen sind, an der Kante, wo man sozusagen runtergucken kann, gab es da oben eine Familie, die gesehen hat, wie wir hochgekommen sind, uns begrüßt hat und so spontan gerufen hat, Halleluja, ist Gott nicht gut. Und ich war damals gerade vielleicht 1 Monat oder 2 Monate Christ und wir haben uns in die Augen geguckt und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, Halleluja, unser Gott ist gut. Und dann haben wir da so für 5 Minuten uns gegenseitig die Güte Gottes zugesprochen und gesagt haben, ja, wir haben einen fantastischen Gott und dann haben wir uns verabschiedet. Und dann bin ich mit meinem Freund wieder mit so einer Gondel nach unten gefahren an die Basisstation und musste dann mit einem Auto wieder zurück in die Stadt fahren und habe dann getrampt. Und wir waren 3 Leute. Mein Freund war so ein ganz großer Dicker, also der zählte vom Gewicht her für 2 Personen, eine Frau, die wir nicht kannten, und ich. Und wir haben dann 1/4 Stunde gestanden und dann plötzlich fährt ein roter Opel Corsa. Was it a red? Ein roter Ford Sierra, genauso klein, ja, fährt vorbei und 4 Leute, da sind schon ein Held davon. Und da sage ich natürlich zu der Frau, die mit uns war, ja, guck mal, da sind schon 4 Leute drin, fahr du mit denen mit, wir warten auf das nächste Auto. Dann geht die Frau da rein, aber der Ford fährt nicht los. Und plötzlich guckt da so ein Gesicht aus der Scheibe raus und fragt, so wollt ihr jetzt mitkommen oder wollt ihr nicht mitkommen? Also haben wir in den kleinen Ford 7 Leute reingepackt. Mit einem dicken Freund von mir waren es eigentlich 8. Und haben uns zum zweiten Mal getroffen. Und wahrscheinlich hätten wir uns auch nie wieder in dem Augenblick getroffen, außer durch einen wirklich ganz verrückten Zufall. Ich habe in Südafrika, unter anderem bin ich ein bisschen Fallschirm gesprungen. Und ich hatte so einen riesengroßen Stapel von Visitenkarten von Leuten, die ich kennengelernt habe in dem Jahr. Und wollte Freunden Bilder von unserem gemeinsamen Fallschirmspringen schicken. Und stecke die Bilder in einen Briefumschlag hinein. Schreibe, es war schön mit euch, Fallschirm zu springen, das sind die Bilder. Mach den Briefumschlag zu und schick den weg. Und wie ich den Briefumschlag hast du gestern fallen lasse in der gelben Postbox, denke ich mir, hast du da eigentlich die richtige Adresse drauf gemacht? Weil ich war mir nicht mehr sicher von dem richtigen Stapel, ob ich die Adresse hatte. Jedenfalls haben Dolf und Sulia, die nie in ihrem Leben Fallschirm gesprungen sind, meine Post gekriegt, haben zurückgeschrieben, haben das Fallschirmspringen komplett ignoriert und damit hat eine Schriftfreundschaft angefangen. Ich habe sie mehrmals besucht und wir sind ganz erstaunlich nach 26 Jahren immer noch wunderbare Freunde. Das Besondere an Dolf und Sulia ist, man lernt sie kennen und sie tragen mit sich eine Aura der Liebe und der Güte Gottes. Wenn immer ich sie besucht habe, wenn sie uns besuchen, mein Herz kommt irgendwie so zur Ruhe und ich schmecke etwas, dass Gott gut ist. Das ist einfach nur, man muss einfach nur mit ihnen zusammen sitzen und hängen. Oder es sind Dinge, die sie sagen, in all der Schwierigkeit, die sie in Südafrika haben, habe ich nie ein schlechtes Wort aus ihnen gehört, sondern sie suchen immer das Gute und loben Gott für die guten Dinge. Und deshalb wollte ich sie gerne interviewen und ich wollte sie gerne fragen, als allererstes, wo in eurem normalen Leben, in eurem Alltag, ihr seid Farmer, ihr habt eine große Rinderfarm und baut Mais an und andere Dinge. Ja. Wie schmeckt ihr die Güte Gottes in eurem Leben?
Good morning. May I just first say,
ich würde gerne als erstes sagen,
that it is such a privilege to be here.
Es ist so ein Vorrecht, mit den Menschen Gottes, mit dem Volk Gottes hier zusammen zu sein. Teil des Leibes Christi zu sein.
Oh, that's better.
So ist besser.
It's such a privilege to be part of the body of Christ.
Es ist so ein Vorrecht, Teil des Leibes Christi zu sein.
To see how it's functioning.
Zu sehen, wie er funktioniert.
And that this is what Jesus died for.
Und das ist es, wofür Jesus gestorben ist.
Is the question that Dirk asked.
Die Frage, die Dirk hier stellt.
Will you ask it again? Yes.
In your everyday life, how do you sense the goodness of God?
In deinem täglichen Leben, also in eurem täglichen Leben, wie spürt ihr die Güte Gottes?
For me, when I wake up, I'm healthy, and I could see the sunrise, and that really the Lord, it's the only hope for us every day of our lives.
Wenn ich früh aufstehe und ich bin gesund und die Sonne scheint, dann weiß ich, dass er die einzige Hoffnung in unserem Leben ist.
And to see how the Lord will come through every difficulty of the day and even in the joy, and we can just praise him for that.
Ja, und wir können ihn preisen, weil wir sehen, dass in allen Schwierigkeiten des Tages und auch in den schönen Dingen, dass wir ihn immer wieder sehen.
Ja, it has been a progressive journey to experience his goodness.
Es ist immer eine fortschreitende Reise zu sehen, wie man seine Güte erkennt.
We know he's good.
Wir wissen, dass er gut ist.
But when things aren't very well, we wonder sometimes, is he really that good?
Und wenn wir wissen, dass er gut ist, aber manchmal, wenn es uns nicht so gut geht, dann fragen wir uns, ist er wirklich gut?
But after years and years, there's no doubt in our lives that he has revealed him in such a majestic way that he is more than just good. He is abounding abundantly good.
Aber über all die Jahre hinweg haben wir immer wieder gesehen, dass er sich als der gute Gott offenbart hat und dass er nicht nur gut ist, sondern dass er überfließend, voller überfließender Güte ist.
There is just no goodness in him. It is all good.
Es ist nicht einfach nur Güte in ihm, sondern er ist gut. Er ist die Güte.
So, ich habe euch mal ein paar Bilder mitbekommen, dass ihr so ein bisschen den Eindruck dafür bekommt, wo sie sind. Hier ist einfach so ein Stück Farmland. Eines, was auffällt, sind, dass überall so diese aufgebauten Windmühlen existieren, die für die Rinder das Grundwasser in große Container rausholen, weil das sonst nicht ausreicht, was sie kriegen. So wunderschön sieht ihre Eingangstür von ihrem Haus mitten auf dem Land aus. Da hinten sieht man auch schon eine schöne grüne Wiese. Das ist ihre Enkelin und meine Tochter. So, die hatten Spaß letztes Jahr. Die Farm ist einfach aufregend. Als ich das erste Mal da war, habe ich gedacht, will ich nicht lieber auch Farmer werden? Einfach so da hinten auf dem Deck von so einem Pickup durch die Gegend zu fahren, das hat einfach ein Stück von Freiheit. Man macht eigentlich, hier ist die Familie zusammen beim Tee trinken. Also man macht eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als sich um Kühe kümmern und Tee zu trinken. Hier ist Dolph zusammen mit einigen von seinen Arbeitern. Hier haben wir da einen von ihnen. Und dann gibt es ein kleines Video. Können wir das jetzt mal abspielen? Ich habe euch ja gesagt, Tee trinken und Kühe. Gut. Wenn man jetzt das so, die Bilder so sieht oder das Video so sieht, da war es gerade schön grün. Den Kühen geht es gut. Ist aber nicht immer so. Oftmals sieht es einfach auch so aus. Und das ist dann, wenn kein Regen kommt. Und das sind die herausforderungsvollen Zeiten. Eine ihrer großen Herausforderungen, gerade jetzt am Ende des Sommers oder am Ende des Winters, bevor der neue Regen kommt, sind Brände. Die Felder zu stören, die Herden bedrohen. Dolph und Sulia, wie geht ihr damit um? Ich kenne euch ja, jedes Mal, wenn wir euch anrufen und euch fragen, wie geht's euch, ist die erste Antwort immer, wie viel es geregnet hat oder wie viel es nicht geregnet hat. Wenn wir bei euch sind, ihr betet immer für Regen und oftmals kommt der Regen nicht. Es ist auch nicht nur das Wetter, sondern es sind auch oftmals die widrigen politischen Umstände und wie Schwierigkeiten ganz praktischer Natur. Wie vertraut ihr der Güte Gottes, wenn man gebetet hat und der Regen kommt nicht? Wie geht ihr damit um, wenn man gerecht lebt und trotzdem so nicht viele Schwierigkeiten von Politikern und von anderen Menschen in eurer Umgebung bekommt?
Ja. With me personally, I pray the Lord, and even if I don't get the answer that I want at that moment.
Ich bete zu Gott und auch selbst dann, wenn ich in dem Moment nicht die Antwort bekomme, die ich gerade hätte.
He will make a way where there seems to be no way.
Er wird dafür sorgen, dass es einen Weg gibt, auch wenn es so aussieht, als gäbe es keinen Weg.
And even if it doesn't rain in a week's time or 2 weeks' time,
und selbst wenn es jetzt in der nächsten Woche oder in den nächsten 2 Wochen nicht regnet,
he will sustain the cattle.
Wird er immer noch dafür sorgen, dass das Vieh versorgt ist?
And yeah, well, I believe supernaturally he will feed them, you know.
Ich weiß, dass er sie übernatürlich füttern wird.
Even if somebody has to give me some feed, but he will feed them.
Selbst wenn mir jemand Futter zur Verfügung stellen muss, er wird sie irgendwie füttern.
And that's how I see the goodness of God.
Und so sehe ich die Güte Gottes.
Even in planting my crops.
Auch wenn ich es aussehe.
Some of the farmers will plant with the first rain.
Manche sehen aus, wenn der erste Regen kommt.
And I will wait a little bit longer.
Und dann warte ich ein bisschen aber.
And every time the Lord has blessed that which not I do what in my strength, but when it was the right time, his timing, not my timing.
Ja. Gott hat mir immer den richtigen Zeit zeigt. Also ich habe immer ein bisschen gewartet und wenn ich dann ausgesät habe, war das immer der richtige Zeitpunkt. Nicht, dass ich den selber ausgewählt hätte, sondern es war Gottes Güte.
It sounds very easy, but it isn't that.
Es klingt sehr leicht, aber das ist es eigentlich nicht.
With me, it is like I'm kind of walking with him and in the fields and just keep on saying, okay, so when? Can't you see? Can't you smell it? Lie down with me in the dust. Smell the dust. What is the cattle supposed to eat? You know. So I reason and we talk, and that is how my relationship with the Father has grown into a place where now I can just trust no matter what, you know. And he never gets.
Es ist manchmal so, dass ich mit Gott durch das Feld laufe und dann knie ich mich hin oder dann lege ich mich auf den Boden und dann sage ich zu ihm, riechst du das? Siehst du das, wie trocken das ist? Wie der Boden riecht? Wovon soll denn das Vieh hier leben? Was sollen sie denn fressen? Und so ist meine Beziehung zu ihm.
Yeah, so over years he has never failed us.
Er hat uns über die Jahre nie im Stich gelassen.
Never, but I really believe it's just continuing to press into him.
Aber ich denke, es hat einfach damit zu tun, immer weiter an ihm dran zu bleiben.
Ask, ask.
Frag, ask, bittet ihn.
And you will receive.
Und du wirst empfangen.
And we can clearly stand here, and he's never failed us.
Wir können hier wirklich stehen und sagen, dass er uns nie im Stich gelassen hat, nie.
Not in drought.
Nicht in der Dürre.
Not in the good things, in nothing. He hasn't failed us. We can after everything say, look what the Lord has done.
Und wir können nach allem, was wir erlebt haben, sagen, schaut euch an, was der Herr getan hat.
Okay. Ja, wir haben uns gestern unterhalten über alles Mögliche. Sie haben mir aus Ihrem praktischen Alltag, wie Sie mit Kälbern und Mutterkühen umgehen, eine Geschichte erzählt, die mir in meiner Predigt helfen wird und die auf eine wunderbare Art und Weise illustriert, was Christus für uns getan hat. Vielleicht könnt ihr die Geschichte nochmal erzählen. Wie geht ihr damit um, wenn zum Beispiel ein Kalb stirbt und ihr gleichzeitig einen Kalb habt, wo die Mutter das Kalb nicht trinken lässt?
Okay. Well, this is known, but
das ist bekannt.
We've learned it from my father that when there's a cow that doesn't have a calf.
Aber wir haben gelernt, dass wenn man eine Kuh hat, die kein Kalb hat,
the calf died.
Wenn das Kalb zum Beispiel gestorben ist.
And then we have like another cow.
Und dann gibt's noch eine andere Kuh.
And well, let me explain. We've got two calves, one dead one, one living one.
Genau, wir haben zwei Kälber, ein totes und ein lebendes.
And the only way for the mother of the adopted calf to take the calf.
Und die einzige Möglichkeit, dass eine Kuh ein Kalb adoptiert,
is to cut the skin of her dead calf.
Ist, dass man die Haut des toten Kalbs aufschneidet.
Yes, and we sew it.
Ach, und es wird dann auf das andere Kalb draufgerieben.
Draufgenäht.
Die Haut wird um das andere Kalb drum genäht.
And when the mother comes,
und wenn dann die Mutter kommt,
she smells,
dann riecht sie,
and she smells her own calf,
und dann riecht sie ihr eigenes Kalb.
And then she allows the adopted calf,
und dann lässt sie das adoptierte Kalb zu.
To drink.
Und zu trinken.
And what does it illustrate?
And the meaning is, years back, the Lord spoke to me while we were doing this.
Und als wir das mal gemacht haben, da hat der Herr zu mir gesprochen.
If we think we're not worthy enough.
Wenn wir denken, dass wir nicht würdig genug sind.
The only way we're worthy.
Die einzige Art und Weise, wie wir würdig werden.
He did exactly that with us.
Ist, dass er genau das Gleiche mit uns gemacht hat.
He slaughtered Jesus.
Er hat Jesus geschlachtet.
And put him over us.
Und hat ihn über uns gelegt.
And when we come,
und wenn wir dann kommen,
he doesn't smell us,
dann riecht er nicht uns,
but he smelled the redemption of Jesus,
sondern
Christ,
die Erlösung von Jesus Christus.
So we are perfectly accepted.
Und dann werden wir
how we come,
genauso angenommen, wie wir kommen.
We are always welcome just to come the way we are.
Und dann sind wir immer willkommen, zu ihm zu kommen, so wie wir sind.
Our acceptance is not through our goodness.
Unsere Annahme kommt nicht durch dadurch, dass wir gut sind,
it is because of Jesus,
sondern durch Jesu Liebe.
Vielen Dank, wunderbar. Es ist sehr schön, euch zu haben. Dolph und Sule, sie lieben es, für Menschen zu beten. Wenn du Lust hast, dass sie einfach dich mal lieben und dir so einen kleinen Liebeskuss geben am Ende des Gottesdienstes, komm einfach zu ihnen. Sie sind gern bereit und möchten gern mit euch beten. Für mich ist das so, oder ich sage mal so, wir sind in einer Predigtreihe, die heißt die Güte Gottes. Und diese Predigtreihe haben wir das Gefühl, hat Gott gesagt oder hat Gott uns auf das Herz gelegt, dass sie jetzt dran ist und vielleicht auch immer wieder mal, aufgrund dessen, dass wir das Gefühl hatten, dass Gott uns ermutigen möchte als Gemeinde, dass wir seine Güte wirklich spüren und schmecken und eine innere Gewissheit erleben, dass Gott gut zu uns ist. Wir brauchen dieses innere Reservoir, wir brauchen dieses innere, oh, ich möchte, Gott ist gut zu mir, um auf diese Art und Weise zu leben, wie wir selber leben möchten und wie Gott es möchte, dass wir vor ihm leben und wie wir für ihn wohlgefällig sind. Unsere Hingabe ihm gegenüber wird nie das Maß übersteigen, wo wir ihm auf seine Güte für uns vertrauen. Also wir werden Gott nie mehr nahen, wir werden Gott nie mehr lieben, als wir spüren, dass er für uns ist, dass er gut ist und dass er in unserem Leben gut ist und dass wir ihn selber, wer er ist, und uns liebt, uns mag, uns seine Güte zur Verfügung stellt und wir ihn schmecken können. Und dass alles, was passiert, so wie wir das am Anfang gelesen haben des Gottesdienstes, dass all seine Vorsehung, all die Dinge, die in unserem Leben passieren, wir aus einer guten väterlichen Hand für unser Leben nehmen. Diese Gewissheit hatte der Psalmist, als er zum Beispiel Psalm 31 geschrieben hat. Im Vers 20 heißt es da, oh, wie groß ist deine Güte, die du denen bereitet, wenn du dem, die dich fürchten, die sich bergen bei dir vor dem Angesicht der Menschen. Und wenn du den Psalm 31 liest, dann ist das kein Psalm, wo der Psalmist sagt, oh, wie groß ist deine Güte, weil alles ist wunderbar in meinem Leben, keine Probleme mehr, keine Herausforderungen, klar bist du gut zu mir. Nein, der Psalm 31 ist geschrieben und er ist voll mit Feinden, der ist voll mit Widrigkeiten, der ist voll mit Herausforderungen und in diesen Herausforderungen hat derjenige, der den Psalm geschrieben hat, sich ein Reservoir angelegt und hat gesagt, völlig egal, ob ich meine Feinde angucke, völlig egal, ob ich meine Arbeit angucke, völlig egal, mit welchen Sorgen für morgen ich aufwache, eine Sache weiß ich, wie groß ist deine Güte, die du für mich hast. Und so haben wir einfach Folgendes gedacht in dieser Predigtreihe, dass wir, jeder Prediger für sich selbst, einen Teilaspekt davon bringt, wo wir unsere Güte Gottes oder wo wir die Güte Gottes geschmeckt haben oder im Alltag schmecken. Das ist, kann aus völlig unterschiedlichen Bereichen des Lebens sein. Da kann ich davon erzählen, wie wenn ich früh aufstehe und meine Kinder zu mir ins Bett gekrabbelt kommen, da geht ein Gefühl der, oh, ist das gut. Und ein Gefühl der Dankbarkeit ja auch über mich. Ich könnte davon erzählen, einfach nur darüber nachzudenken, über die Vorsehung Gottes, wie ich Dolph und Julia kennengelernt habe. Ja? Also, dass wir ausgerechnet in dem Augenblick oben auf dem Tafelberg ankommen, wo sie von der anderen Seite kommen. Das sind Minuten gewesen, vielleicht Sekunden, wo wir uns getroffen hätten oder nicht getroffen haben. Aber die Freundschaft, die wir über die vielen Jahre miteinander haben, wenn ich zurückgucke, wie es passiert ist, das ist die Vorsehung Gottes. Da hat Gott souverän seine Fäden in die Hand genommen und hat gesagt, du hast überhaupt keine Ahnung, was du tust und wohin du gehst, warum du den Berg besteigst. Ich fädle da was zusammen für dein eigenes Leben, wo ich mit deiner Geschichte, mit deinem Leben Geschichte schreibe und ich benutze die Familie dazu. Ich möchte euch ein Stück von meinen eigenen Erfahrungen berichten, wie ich die Güte Gottes erlebe, wie ich die Güte Gottes spüre. Und es hat was mit Theologie zu tun, ist aber trotzdem total real. Ja, das ist was nicht, wo man sagt, das ist nur ein theoretisches Gedankenkonstrukt. Das ist Theologie, die mein Leben, mein Alltag prägt. Ich erfahre eine Freude in meinem Leben aufgrund dessen, dass ich weiß, was Gott denkt und was er mit mir getan hat. Und ich möchte mit euch teilen, dass ich Gott spüre, dass ich seine Liebe merke und seine Güte mir gegenüber, nicht nur aufgrund, dass er mich gerettet hat, nicht nur aufgrund, dass er meine Sünden mir vergeben hat, nicht aufgrund dessen, dass er mich mit ihm versöhnt hat und ich dass die Freude Gottes in meinem Leben spüre, nicht nur aufgrund, dass ich ewiges Leben habe, sondern wie er es gemacht hat, wie er mich gerettet hat. Und ich möchte dazu euch in den Predigttext mit hineinnehmen, vom 1. Petrus, die 1. Petrusverse, und ja, ist sozusagen die Theologie schon im Grußwort drin. Petrus, Apostel von Jesus Christus, an die auserwählten Fremden der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Frieden werden euch reichlich zuteil. Von Vers 3 an, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gemäß seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin freut ihr euch und frohlockt, führt dann Petrus fort, auch in allerlei Schwierigkeiten und Herausforderungen. Ich spüre die Güte Gottes, die innere Sinn, dass ich merke, wenn ich diesen Text lese, was Gott für mich getan hat, dass die Initiative für meine Beziehung nicht von mir ausgegangen ist, sondern dass die Initiative gänzlich von Gott ausgegangen ist. Das Interessante, was Paulus hier schreibt, wir müssen uns die einzelnen Worte erstmal angucken, ist, er hat geschrieben hier an die Auserwählten, gleich im Vers 1. Das Wort muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Gott uns auserwählt hat. Das heißt, Erwählung im Neuen Testament ist in jeder Stelle eine Beschreibung, dass Gott seine Liebe und seine Fürsorge auf eine Gruppe gesetzt hat, die er einer anderen Gruppe nicht gegeben hat. Das heißt, hier hat Gott in ewiger Vergangenheit sein Augenmerk auf dich gelegt und hat dich auserwählt. Und das Wort Auserwählter im Neuen Testament ist voller Bedeutung, das ist so schwerwiegend. Auserwählter ist ein Begriff des unwahrscheinlichen Privilegiertseins. Ich zeige euch ein Bild, ich zeige euch, wenn du im Alltag in der Antike sagst und vorstellst, das ist mein Auserwählter, dann ist das zum Beispiel das hier. Wir haben auf der linken Seite Marcus Nonius Balbus, das ist der Vater, und auf der rechten Seite seinen ältesten Sohn, Marcus Nonius Balbus Junior. Und Marcus Nonius Balbus Senior hat seinen ältesten Sohn, er nennt seinen ältesten Sohn erst der Auserwählte. Weil der Auserwählte ist derjenige, der sein Erbe antritt. Der Auserwählte ist derjenige, der alles kriegt, was dem Senior-Vater gehört und der in seine Fußstapfen tritt. Und jetzt guckt mal einfach euch an, wie sozusagen die beiden dargestellt werden. Hier ist der erhabene Bürger der Stadt Herculaneum, in all seiner Würde auf dem Pferd. Und die Stadt lässt es so ein bisschen für uns mal nachvollziehen, was ein Auserwählter ist, in dem alles das, was der Vater hat, auf den Sohn übertragen wird. Der kriegt dasselbe Pferd, dieselbe Reiterpose, nur dass er im Gesicht ein bisschen jünger aussieht. Das heißt, hier kommt die Idee rüber. Du guckst ihn an und sagst, wow, der Auserwählte, der kriegt vom Vater alles. Der ist besonders privilegiert. Und so ist dieses Wort auch, das Wort Auserwählter, es trägt mit sich eine Nuance, wenn wir darüber uns überlegen, dass wir von dem allmächtigen Gott, der das Universum in seiner Hand hält, auserwählt worden sind. Also entweder haben wir, wenn das in unserem Herzen nichts tut, dann haben wir entweder ein überhöhtes Bild von dem, wer wir sind, oder wir haben einen Gott, der viel zu klein ist. Wenn du dir mal das Universum anguckst, welchen Mini-Fleckchen wir darin sind, kaum sichtbar, Nadel in der Heuhaufen ist eine Untertreibung. Das ist ein Riesenwucht von Dingen, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, wo die Astronomen davor stehen und sagen, ein schwarzes Loch, da wird gerade Licht verschluckt. Wow, das ist sowas von, das sind Dimensionen, das sind nur noch Nullen bei uns, ohne dass es der menschliche Verstand überhaupt erfassen kann. Und dann bist du da und Gott sagt, ich habe aber all diese Dinge geschaffen, noch bevor in Existenz gekommen ist, habe ich dich erwählt. Noch bevor ich den grandiosen Big Bang in Bewegung gesetzt habe, habe ich dich gesehen und habe meine väterliche Fürsorge und Zuneigung auf dich gelegt. Wir sind unwahrscheinlich privilegiert, obwohl wir so klein sind, in so eine Vorrechtstellung erhoben worden zu sein. Und dann kommt aber was total Enttäuschendes. Das nächste Wort, was Petrus hier verwendet, ist das Wort des Fremden. Nun, der Fremde ist genau das Gegenteil von dem Auserwählten. Der Auserwählte hat alle Rechte, der Fremde hat gar keine. In der Antike, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, damit man mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt, gibt es unterschiedliche Schichten in der Gesellschaft, die unterschiedliche Würde und Wert und Achtung haben. Wir sehen auf der linken Seite da irgendeine Patronin, die am Grab ihres verstorbenen Mannes sitzt. Und ganz links unten, seht ihr da, gibt es auch noch so ein kleines Männchen, die da irgendwas bringt. Ganz links, also die Frau ist eine freie Bürgerin und das kleine Männchen da unten, was sie bedient, ist ein Sklave. habe ich euch schon mal gesagt, man hat den Sklaven so klein gemacht, um seine soziale Stellung, seinen Rang und seinen Wert in der Gesellschaft aufzuzeigen. Der Sklave hat fast keinen Wert. Deshalb werden Sklaven in antiken Skulpturen fast immer so ganz klein dargestellt. Nun, ein Fremder ist ein Mühe besser als ein Sklave. Aber ein Fremder ist jemand, man kann das vielleicht heute so ähnlich vergleichen mit jemandem, der eine Duldung hat. Du bist geduldet, aber kein Geld vom Sozialamt bekommt und sich um alles selber kümmern muss. Du bist geduldet, du hast ansonsten aber keine Rechte. Und wenn die gesellschaftliche Stimmung auch mal gerade umschwappt, bist du auch mal nicht geduldet und wirst aus der Gesellschaft mal wieder ausgestoßen. Ein Fremder ist jemand, der an einem Ort wohnt, ohne dass er Rechte hat bei den Einheimischen, die Erbrechte haben. Ein Fremder darf zum Beispiel nicht erben. Da kann er noch so viel Gefallen bei irgendeinem Bürger der Stadt haben. Ein Fremder darf kein Grund und Boden in dieser Stadt erben. Es geht immer nur an die Bürger weiter. Und hier kommt dieses interessante Paradox, dass Petrus uns schreibt und sagt, wenn du mich mal fragst, wer du bist und wie ich dein Leben gestalte, dann ist das so ein Doppelding der Medaille, die eigentlich nicht zusammenpasst. Auf der einen Seite enorm privilegiert, auf der anderen Seite bist du aber in der Gesellschaft, da wo du wohnst, ein Fremder. Das heißt, du kannst nicht mit dem Fuß aufstampfen und sagen, ich habe aber ein Recht darauf, dass es mir finanziell gut geht, dass ich schön bin und dass ich beschwerdelos durch diese Geld bis in die Welt gehe und alle Leute haben nach meiner Pfeife zu tanzen. Sondern ganz das Gegenteil ist der Fall. Wir sind enorm privilegiert. Gott hat uns aber in diese Welt gesteckt, wo Menschen unseren Status nicht schätzen, sondern du kommst aus dem Gottesdienst heraus, denkst, ich bin privilegiert, ich bin der Auserwählte. Und dann kommst du nach Hause und denkst, irgendwas stimmt ja nicht. Ich wohne nämlich nicht in irgendwo einer schönen Villa in Südfrankreich, sondern ich wohne in einer Dreizimmerwohnung in Pieschen. Und mein Nachbar hat einen lauten, nervigen Hund und mein Glaube wird belächelt. Und auf meiner Arbeit getraue ich mir kaum was zu sagen, weil ich genau weiß, wenn ich den Mund öffne und sage, ich gehe am Sonntag in die Gemeinde und ich glaube an Jesus Christus, zeigen mir alle den Vogel und sagen, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Herzlich willkommen im Club der auserwählten Fremden. Das ist unsere Stellung, wie wir sie haben. Wir sind von Gott auserwählt, unwahrscheinlich privilegiert. Aber wir befinden uns in einer Welt inmitten von Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und jetzt kommt das Tolle an dem Text. Guckt euch mal den Text an, weil der Text geht weiter. Trotzdem er Folgendes sagt, ihr seid auserwählt, ihr seid die Zerstreuung, das hat damit was zu tun, oder kommt eine Anspielung, dass das Volk Israel auch zerstreut worden ist damals und keine Heimat hatte. Wir haben hier nicht unsere Heimat. Und dann in Vers 2 heißt es, nach Vorkenntnis. Jetzt müssen wir zwei Sachen machen. Wir müssen als allererstes uns angucken, was Vorkenntnis im Neuen Testament ist. Und ich habe euch ein paar Bibelstellen mitgebracht, die uns helfen, das Gefühl dazu bekommen, was Vorkenntnis ist. Vorkenntnis bedeutet nämlich nicht einfach nur, Gott weiß etwas, bevor etwas geschieht, sondern das Wort ist viel facettenreicher. Denn das Wort kennen hat im Alten und im Neuen Testament mehr als einfach nur die Idee, ich weiß Fakten über dich, sondern das Wort kennen hat so eine Nuance wie Adam 19 Eva. Er hatte mit ihr eine Liebesbeziehung. So, im 1. Mose 18, Vers 19 heißt es folgendes: Sollte ich für Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde, denn ich habe ihn erkannt, damit diese Dinge passieren. Was der Schreiber hier meint, heißt, wenn er schreibt, ich habe ihn erkannt, heißt nicht einfach nur so, ach, mir ist aufgefallen, Mensch, den Abraham, den kenne ich doch, habe ich schon mal irgendwie gesehen, sondern ich habe ihn erkannt, heißt dafür, ich habe die Initiative ergriffen, 1. Mose Kapitel 12, als Abraham mit seiner Familie Götzen angebetet hat und irgendwo da in der Pampa rumgelaufen ist und ein schreckliches Ende in der Gosse mit Drogen genommen hätte, war ich der Gott, der die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, Abraham, komm da raus, wo du bist, folge mir nach, ich werde dir ein großes Erbteil geben. Das ist eine Auswirkung des Erkennens. Das hat Gott gemacht, weil er zuerst seine Liebe und seine väterliche Fürsorge und Zuneigung auf jemanden gelegt hat. Jeremia, Kapitel 1, Spruch von 5. Viele von uns schätzen diese Worte und nehmen sie für uns selber in Anspruch. Hier sagt Gott das Wort des Herrn geschah zu mir so, zu Jeremia, ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Das bedeutet nicht, ich habe gesehen, dass du irgendwann mal existieren wirst, sondern noch in deines Mutterschoß habe ich meine liebevolle Fürsorge auf dich gelegt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorgekommst, habe ich dich geheiligt, habe ich dich abgesondert zu etwas ganz Besonderem und habe dich zum Propheten für die Nationen gemacht. So, wenn wir zurück zu unserem Text jetzt gehen und wenn Petrus hier schreibt, dass die Dinge, die er vorher geschrieben hat, nach der Vorkenntnis Gottes passiert sind, dann muss man sich als nächstes fragen, was ist denn hier nach der Vorkenntnis Gottes passiert? Und jetzt ist die Theologie ist in der Grammatik. Es ist nicht nur die Erwählung, sondern ist dieser Mix, ist dieses ganze Konglomerat, dieses ganze Konvolut, was wir eben gerade hatten, das geschah nach Sein, nach der Vorkenntnis Gottes. Das heißt, Auserwählter, Fremder zu sein. Die Kombi ist gemäß der Vorkenntnis Gottes. Das heißt, der Grund, der ultimative Grund, warum du zu Christus gehörst, ist aufgrund der Vorkenntnis Gottes. Ist aufgrund, dass Gott in der ewigen Vergangenheit gesagt hat, auf dich lege ich meine Liebe, meine Zuneigung. Und jetzt kommt das Besondere. Nicht nur, dass du auserwählt bist, sondern dass du ein Fremder bist. Dass du in Pieschen wohnst. Dass du beten musst, dass du genügend Geld hast, den Strom und die Miete zu bezahlen. Dass du einen nervigen Nachbarn mit einem Hund hast, dass man deinen Glauben belächelt, dass du einen Termin beim Arzt überhaupt hast. All diese Dinge geschehen nach der Vorkenntnis Gottes. Das heißt, die Idee ist, das Gesamtpaket ist nach der Vorkenntnis Gottes. Wir denken manchmal als Christen, ja so von der geistlichen Sicht sind wir was ganz Besonderes. Und irgendwie, weil wir so rumwursteln, ja, und nicht in Tschachwitz wohnen oder in Schieren, sondern immer noch in Pieschen, ja, muss irgendwo mit meinem Glaubensleben was nicht stimmen. Aber wenn es dann irgendwie stimmt, ja, dann wohne ich auf der Gustav-Hermann-Straße, oder? Wie heißt sie? Da bei Obitzens irgendwo, da, wo es so schön ist, wo man so einen schönen Park hat, ja, wo man nicht auf Hundekacke treten muss, wo man wohnt. Aber es ist die Kombi. Es ist die Kombi, es ist nicht irgendwie so, ja geistlich sind wir hervorgehoben und Gott will uns irgendwo ein problemloses Leben schaffen, wir haben uns einfach noch nicht arrangiert, wir müssen irgendwie unser Glaubensleben noch anpassen, dann wird irgendwann mal unser Problem problemlos und schön. Nein, die Idee ist die Kombi aus zu ihm zu gehören und die Kombi aus, dass Gott Dinge in unserem Leben zulässt, die wir eigentlich nicht mögen, die Kombi ist nach der Vorkenntnis Gottes. Das heißt, Gott hat einen souveränen Plan mit all den Dingen, die in unserem Leben passieren, in die unserem Leben zustoßen. Das bedeutet nicht, dass wir alle Dinge einfach nur annehmen müssen, so fatalistisch und sagen, ja, so ist es einfach so, ich bin eben krank, muss ich einfach hinnehmen. Nein, wir sollen nach Lösungen suchen. Wir sollen danach suchen, dass es uns gut geht, dass es uns wohl geht und dass wir aus der Fülle seiner Gnade schöpfen und er verherrlicht wird, dass es uns gut geht. Aber aus der Situation, wir sind in der Situation, weil Gott in der Situation etwas Großartiges machen will. Im nächsten, wenn wir dann, Moment, muss mal gucken, wo wir sind, wenn wir, achso, nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes. Heiligung bedeutet, abgesondert zu sein. Und hier haben wir das, was die Dreieinigkeit mit uns macht. Es gibt den Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Alle wirken in unserem Leben auf eine besondere Art und Weise. Durch den Heiligen Geist sind wir abgesondert worden zu einer ganz besonderen, zu einem ganz besonderen Privileg. Nämlich zur Blutbesprengung und zum Gehorsam Jesu Christi gegenüber. Das ist auch wieder eine grammatikalische Besonderheit. Ich habe euch ja erzählt, manchmal liegt die Theologie in der Grammatik. Ich habe es euch hier irgendwo aufgeschrieben. Diese beiden Aspekte, Gehorsam und Blutbesprengung, ist nicht etwas, was zwei Sachen sind, sondern sie sind eine Sache und sie kommen aus 2. Mose Kapitel 24, Vers 8. Das ist nämlich Folgendes passiert, als Gott mit den Israeliten einen Bund machen wollte, hat er die Bundespartei, das Volk gefragt, wollt ihr meine Rechtsbestimmungen folgen und ihnen gehorsam sein? Und das ganze Volk hat gesagt, jawohl, wir wollen gehorsam sein. Dasselbe Gehorsam wie im 1. Petrus Kapitel 1. Und dann hat Mose das Blut auf das Volk gesprengt. Und diese Kombi, wir wollen gehorsam sein und die Blutbesprengung als Symbol von Opfer, das war der Bundesschluss. Es ist so ähnlich, wie wenn du zu einer Hochzeit kommst, Braut und Bräutigam jeweils Ja sagen, ich will, das ist ein Bundesschluss. Du trittst ein in privilegierte Beziehung mit jemand anderem. Und das ist das, was Petrus hier meint, wenn er sagt, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi. Damit meint er, dass Gott einen neuen Bund mit uns geschlossen hat und dass wir eingetreten sind in eine Beziehung, in eine Bundesbeziehung, ähnlich einer Ehe mit dem allmächtigen Gott. Er steht zu uns, wie ein Opfer eins zu einer Braut steht. Er ist verliebt in uns, er mag uns, er ist bereit für uns Opfer einzugehen. Und wir sind seine geliebte Braut, die wir uns hingeben, uns nach seiner Liebe sehnen und bereit sind, uns unser Leben seiner Führung anzuvertrauen. So, im nächsten Teil passiert jetzt Folgendes. Gott wird gepriesen, aufgrund, dass er gemäß seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Auch hier ist es wieder, liegt die Theologie wieder in der Grammatik. Also wenn euch irgendjemand mal was fragt, was habt ihr denn eigentlich gelernt heute? Die Theologie liegt in der Grammatik. Das Wort gemäß ist ganz wichtig. Man denkt es kaum, ja? Du liest es und denkst so, interessant, ist wiedergeboren. Oder interessant ist Auferstehung oder Barmherzigkeit. Aber das interessante Wort ist gemäß. Weil gemäß dir zeigt, was die eigentliche Ursache ist, was der ultimative Grund ist, warum du wiedergeboren wurdest. Wenn du dich fragst, warum in aller Welt glaube ich an Jesu Christi? Warum in aller Welt habe ich von Gott eine neue Natur geschenkt bekommen? Warum in aller Welt hat er mir ewiges Leben gekriegt? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder du guckst auf dich selber und sagst, weil ich eigentlich doch ein richtig guter Kerl war und Gott gesagt hat, den muss ich unbedingt haben. Gemäß dessen, dass du ein guter Kerl bist. Oder du sagst, aufgrund dessen, dass ich geglaubt habe, was er gesagt hat. Gemäß deines Glaubens. Aber Petrus sagt, nichts gemäß dessen, was du getan hast, sondern gemäß seiner großen Barmherzigkeit willen. Das heißt, der ultimative Grund, was allem vorausgegangen ist, was allem Glauben an deiner Seite vorausgegangen ist, ist die große Barmherzigkeit Gottes. Sie kam zuerst. Erst nicht und danach wendet dich Gott dich zu mit seiner Barmherzigkeit, sondern zuerst wendet sich Gott zu dir in Barmherzigkeit und dann glaubst du. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, ich schmecke seiner Güte nicht nur aufgrund, dass er sich gerettet hat, sondern wie er mich gerettet hat. Gott hat nicht irgendwie so da gestanden, war mit anderen Sachen beschäftigt und ich habe lange genug angeklopft und irgendwann hat er gesagt, na gut, okay, machen wir das eben. Ja. Seine große Barmherzigkeit war der Initiator. Seine große Barmherzigkeit mir gegenüber, die ja nichts mit mir zu tun hat, war das, was als allererstes da war. Und ich genieße es, ich genieße die Idee meiner Erwählung aufgrund von Barmherzigkeit. Wenn alles fällt und ich nicht mehr weiß manchmal, warum man so viele Herausforderungen hat und warum wieder Leute an dem genörgelt haben und das genörgelt haben und ich höre auf zu predigen und noch überhaupt irgendwas zu sagen, denke ich drüber zurück und denke mir, aber Gott war barmherzig mit mir. Und ich gucke manchmal mein eigenes Leben und denke an, jawohl, ich meine eigenen Ideale, wisst ihr was, ich verrate euch ein Geheimnis, ein persönliches Geheimnis. Dann mache ich auch gleich los. Ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass man so als Pastor und als Prediger irgendwann mal so diese Sphären der Heiligkeit erreicht, wo man das Gefühl hat, man lebt auch wie ein Pastor. Man lebt wie ein Ältester. Man ist so ein natürliches Vorbild. Und ich sehe mein eigenes Leben an und ich bin nicht in irgendwelche großen Sünden gefallen. Es ist alles wunderbar, unsere Ehe ist prima und so. Aber es sind die Kleinigkeiten im Leben. Ich gucke mein eigenes Leben an und ich denke mir, wann erreiche ich diesen Level der Geistlichkeit, den ich mir wünsche? Und ich bin manchmal selber mit mir enttäuscht. Die Dinge, die ich schaffe oder nicht schaffe, dass sie nicht meinen eigenen Erwartungen entsprechen, wie ein Pastor eigentlich zu leben hat. Dass die Dinge, die ich tue, überhaupt nicht der Qualität entsprechen, wie ich sie mir einfach wünsche. Und dass so ein bisschen mein schlumihaftes Durchwursteln im christlichen Glauben Gott manchmal so anguckt und sagt, naja, gut, okay, aber mit Paulus wollen wir dich nicht vergleichen. Ja? Und dann gucke ich und denke zurück und denke mir, in all meiner Enttäuschung, aber was wirklich zählt, ist, dass Gott barmherzig mit meinem Leben war. Seine Barmherzigkeit kam zuerst und er wird mich eines Tages primär nicht darum richten, wie mein Leben war, sondern er wird mich primär richten danach aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber seine große Barmherzigkeit kam zuerst. Und sie wird aufgrund dessen, dass sie unabhängig ist, dass sie gemäß seiner großen Barmherzigkeit ist, nicht an meiner Person festgemacht, sondern an seinem Natur und an seinem Charakter. Und jetzt mache ich noch eine Sache, weil das ist ganz wichtig. Hier im Vers, guckt, schaut euch mal an, was hier passiert. Nämlich im Vers 4. Okay, das durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, das ist was Christ, Auferstehung wird hier genommen als das Gesamtpaket, das stellvertretende Sterben und die Auferstehung hin zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unvergänglichen Erbteil, was in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Das heißt, was hier steht ist, dass Gott ist wieder derjenige, der mich bewahrt. Es ist die Kraft Gottes, die mich trägt, die mich im Glauben hält. Auch hier ist die Theologie wieder in der Grammatik. Hätte Petrus das umgedreht, hätte er gesagt, ihr werdet im Glauben durch die Kraft Gottes bewahrt, würde es folgendermaßen passieren. Weil du glaubst, ursprünglich steht dein Glaube und dein Glaube initiiert wie so eine Art chemische Reaktion, lässt die Kraft Gottes wirken und Gott bewahrt dich. Sobald der Glaube weggeht, also sobald du den Reagenten wegnimmst, der die chemische Reaktion auslöst, hört auch das Bewahren auf, hört auch die Kraft Gottes auf. Aber die Grammatik ist andersrum. Glauben in der Kraft Gottes durch Glauben. Das heißt, die ursprünglichen Reagenten, die ursprüngliche Chemie ist die Kraft Gottes, die Glauben hervorruft. Das heißt, die Idee ist, nicht weil ich glaube, bewahrt mich Gott, sondern mich bewahrt Gott, deshalb glaube ich und deshalb bleibe ich auch weiter im Glauben dran. Die Bewahrung, das stimmt, ist nicht außerhalb des Glaubens. Es geht nicht einmal im Gottesdienst nach vorn zu kommen und zu sagen, ach ja, ewiges Leben wäre auch ganz nett, mache ich mit und dann wird man nie wieder gesehen, außer vielleicht nochmal in den Weihnachtsgottesdienst. Das ist kein Glaube. Das ist kein lebendiger Glaube. Ja, und ein Glaube ist einer, wo man bei Gott dran bleibt, wo man Christus weiter kennen will, wo man ihm nachfolgen will, wo man ihm wohlgefällig sein will. Aber gerade dieses Rennen, gerade dieses Ich will es, das kommt nicht, ist nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen, das ist in der Kraft Gottes gewachsen. Auf eine interessante Art und Weise, Gott macht das nicht perfekt. Gott lässt uns auch immer wieder mal eigenartige, aber Gott... Wege wandeln, ja, wo man sich manchmal sagt, war das notwendig? Aber Gott ist treu genug, uns immer wieder zurückzubringen, wo zu dem Punkt, wo wir hinkommen und sagen, Gott, ich brauche dich, ich bin wieder hier bei dir. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre die Güte Gottes immer wieder daran, wenn ich mir einfach überlege, die Initiative von allem dessen, was ich bin und all dessen, was in der Zukunft ist, die geht nicht von mir aus, die geht von Gott aus. Ich spüre ein innerliches Glücklichsein. Ich spüre eine innerliche Freude daran, in der Gewissheit zu wissen, es ist Gottes Kraft, die mich bewahrt. Möchte ich morgen Christus weiter nachjagen? Möchte ich jemand sein, der mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand und mit allem Herzen ihm nachfolgt? Ja, aber ich weiß, meine eigene Entscheidung macht das nicht. Ich bin abhängig von der Kraft Gottes, die in mir den Glauben hervorbringt. Und Gott sichert uns diese Durchstiege zu. Wir gehen als privilegierte Menschen durch diese Welt, auf der einen Seite wissend, am Anfang, bevor du überhaupt da warst, bevor du im Mutterleib gegründet und gebildet wurdest, hat Gott schon in seiner Vorsehung seine liebevolle Zuneigung auf dich gelegt. Ist das nicht was Wunderbares, wo wir einfach merken, wie gut er zu uns ist? Er hat nicht erst gewartet, er stand nicht passiv da, hat gesagt, na gucken wir mal, was der Glaubensheld so vollbringt. Sondern er war der Initiator. Und wenn es darum geht und wir uns fragen, werde ich morgen noch im Glauben bleiben, können wir fest auf die Güte und die Treue von Christus hoffen, dass er uns weiterträgt. Und das, jawohl, in einem Ganzen ist das Gesamtpaket. Auch die Dinge, auch wenn wir wie Fremde morgen behandelt werden, auch wenn die Schwierigkeiten kommen, wir müssen uns nicht fürchten, sondern wir können alle Dinge aus unserer liebevollen Hand nehmen, weil wir wissen, alle Dinge geschehen nach der Vorkenntnis Gottes, was immer in unserem Leben passiert. Welche immer Herausforderungen wir auch morgen tragen müssen, Gott hat einen guten Plan. Und er wird all diese Dinge nutzen, um uns seine Güte zukommen zu lassen. Lass uns aufstehen und ihm danken für seine Güte. Wir leben als Kinder Gottes davon, zu wissen, dass du gut bist. Und wir brauchen es auch immer wieder richtig in unserem Alltag, dieses Gefühl, dass der allmächtige Gott, dass in ihm nichts falsch ist, sondern dass er pur und pur, durch und durch, unendlich gut ist. Und endlich gut zu mir ist. Selbst wenn ich mich als Fremder fühle in dieser Welt, allerlei Schwierigkeiten und Widrigkeiten meinen Weg immer wieder begegnen, gemäß der Vorhersehung Gottes, gemäß des Planes eines gütigen Vaters, gestaltet er mein Leben zu meiner Freude und zu seiner großen Herrlichkeit. Und Vater, für diejenigen unter uns, die Enttäuschung erlebt haben, die auf Antworten, auf Gebete, die wir schon lange gesprochen haben, noch warten, beten wir, dass du ein neues Reservoir der Güte Gottes, der Liebenswürdigkeit unseres Retters in unser Herz pflanzt. Ich bete, weil Dolf und Julia so Vorbilder für mich sind, in Zeiten, wo es so trocken ist, dass wir trotzdem diese innere Gewissheit mit uns tragen. Mein Gott ist gut zu mir. Und dass wir uns darin freuen und mit einem Lächeln durch den Tag gehen. Aber wir wissen, dass du gut zu uns bist. Amen.